Sie hören SWR 2 aktuell mit Albrecht Ziegler. Fast 20 Stunden haben die Spitzen von Union und SPD bis gestern Mittag um das Klimapaket gerungen, das die Umwelt entlasten und den CO2-Ausstoß verringern soll. Wie üblich nach solchen Runden waren die beteiligten Politiker mit dem, was sie vereinbart hatten, zufrieden. Die Kritik daran ließ jedoch nicht lange auf sich warten und sie kam und kommt aus allen Richtungen. Von der Opposition, Umweltschützern, Verbänden und Wissenschaftlern. Kritik, die auch heute andauert, wie Kai Clement berichtet.
Kurz und bündig, vermurkst. So bewertet der Bundesverband Windenergie das Klimapaket der Bundesregierung. Gemeint sind damit vor allem die Abstandsregeln für neue Anlagen, mindestens 1000 Meter zu Wohngebieten, so heißt es auf Seite 17 des Eckpunktepapiers. Das gefährde die ganze Branche, so sieht es Verbandschef Albers. Und Bayerns schärfere Regeln bleiben bestehen. Der zuletzt so grüne CSU-Chef Söder feierte diesen Alleingang gestern noch als großen Erfolg.
Dankeschön, dass zu einem endlos langen und wichtigen Kapitel über Wind ein wichtiger Satz steht, der alles zusammenfasst. In Bayern bleiben unsere Regeln bestehen. Also nochmal vielen Dank dafür. Wir machen das weiter so wie bisher.
Nicht überraschend, dass ein Lobbyverband gerade angesichts dieses weiter so gerne mehr gesehen hätte. Aber auch von Klimaexperten kommen nach dem langen Ringen der Großen Koalition scharfe Töne. Fast eine Nullnummer, eine Enttäuschung, ein Dokument der Mutlosigkeit, so heißt es. Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut begrüßt immerhin, dass sich Union und SPD überhaupt geeinigt hätten.
Aber, und jetzt kommt das Aber, das wird alles zur Zielerreichung 2030 nicht ausreichen. Da wird nachzusteuern sein. Mir fehlen noch ein paar mutige Visionen, um auch den nächsten Schritt in Richtung 2050 zu machen, in Richtung der Treibhausgasneutralität.
Einen kraftvollen Steuerungsmechanismus habe die Koalition nicht hinbekommen. Wie viele Kritiker findet auch Fischedick den CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne ab übernächstem Jahr viel zu niedrig. Umgerechnet 3 Cent pro Liter, das gehe an den Tankstellen doch unter, sagt er dem NDR. Lars Grotewold von der Stiftung Mercator vermisst ebenfalls ein klares Aufbruchssignal.
Würde ich sagen, es ist vielleicht auch eher ein Klimapäckchen als ein Klimapaket geworden.
Die vielen Fördermittel seien kleinteilig, fraglich, so Grotewold, ob damit die Ziele erreicht würden. Lächerlich gering sei der CO2-Preis angelegt, sagt Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem ARD-Hauptstadtstudio. Auch der von der Kanzlerin so gelobte Kontrollmechanismus, sprich das Klimakabinett überprüft alljährlich, ob alle Bereiche wie geplant liefern, kann Dröge nicht begeistern.
A, ist Frau Merkel dann noch im Amt, wenn nachjustiert werden sollte? B, ist es so, wir haben das bei der Energiewende, da gibt es eine unabhängige Kommission, die Monitoring-Kommission, die machen exzellente Arbeit. Und die Noten für die Energiewende fielen immer schlechter aus in letzter Zeit. Und das hatte eigentlich gar keine Konsequenzen.
Wenn schon kaum ein anderer lobt, dann macht es die Bundesregierung eben selbst. Umweltministerin Svenja Schulze zum Beispiel am Rande des NRW-Landesparteitages der SPD in Bochum. Auch sie hätte sich einen höheren CO2-Preis gewünscht, aber die entscheidende Frage sei doch:
Schaffen wir das, Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral zu werden, nur so viel CO2 auszustoßen, wie wir dann auch wieder in Wäldern, in Mooren binden können. Und diese Weichen für diese Entscheidung, die sind jetzt gelegt. Und das ist das Große und das Entscheidende, was jetzt gelungen ist.
Kai Clement, Berlin.
Die Grünen in Baden-Württemberg haben Sinn für Tradition. Vor ziemlich genau 40 Jahren, im September 1979, gründeten sie in Sindelfingen ihren Landesverband. 40 Jahre später findet in Sindelfingen wieder ein grüner Landesparteitag statt. In diesen 40 Jahren hat sich bei den baden-württembergischen Grünen viel getan. Bei der ersten Landtagswahl nach Gründung 1980 kamen sie mit 5,3% knapp in den Landtag. Bei der letzten im Jahr 2016 kamen sie auf 30% und sie stellen mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten. Vom Parteitag der baden-württembergischen Grünen berichtet Anno Knüttgen.
In 40 Jahren haben die Grünen in Baden-Württemberg viel Zoff und Diskussionen erlebt, manche hitzige Parteitage. Heute dagegen strahlende Gesichter, Schulterklopfen, Partystimmung. Die Grünen sind im Umfragehoch, begrüßen viele Neumitglieder und ihr beliebter Ministerpräsident Winfried Kretschmann will weitermachen.
Meine Leidenschaft, die Welt zu verbessern und unser Land voranzubringen, ist ungebrochen und noch voll da. Ja.
Jubel und Beifallsstürme. Hier feiert sich die Regierungspartei. Nach 40 Jahren ist bei den Grünen vieles wie bei anderen Parteien. Geblieben sind die Kernthemen Umwelt- und Klimaschutz. Und die sorgen auf dem Geburtstagsparteitag für Diskussionen. Gestern hat die Bundesregierung ihr Klimaschutzpaket vorgestellt. Heute setzt es dafür heftige Kritik von Ministerpräsident Kretschmann. Die Bundesregierung locke mit Anreizen und Subventionen, aber damit allein lasse sich das Verhalten der Menschen nicht ändern, sagt er.
Das wird nicht ohne Zumutungen gehen. Das heißt, wer vom Klima nur redet und niemand etwas abverlangt, das geht nicht mehr. Das war einmal.
Kretschmann fordert einen deutlich höheren Preis für den CO2-Ausstoß. Benzin müsse wesentlich teurer werden. Die Parteitagsdelegierten sehen das genauso. Überall im Saal herrscht Kopfschütteln über das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung.
Die Ergebnisse sind wirklich ein Schlag ins Gesicht. Eine CO2-Bepreisung, die erst 2021 wirklich losgeht und dann bei 10 Euro, das reicht einfach nicht aus. Dann kann man es im Prinzip auch gleich lassen. Ich bin sehr enttäuscht und sehr wütend.
Es ist ja nichts, was Sie quasi beschlossen haben, außer ein viel zu kleines Budget und Gesetze und Maßnahmen, die nichts bringen werden.
Das müsste eigentlich noch viel, viel mehr getan werden, viel, viel mehr umgesetzt werden. Was jetzt so ein bisschen wehtut, ja, nicht erst in 10 Jahren.
Mit welchen Konzepten der Klimaschutz in Baden-Württemberg gelingen soll, darum geht es morgen auf dem Grünen Parteitag. Im Entwurf für den Leitantrag heißt es unter anderem, die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr solle bis 2030 verdoppelt werden. Es sollen mehr Flächen für Solaranlagen zur Verfügung stehen. Der Autoverkehr in den Städten soll um ein Drittel verringert werden. Bis 2040 soll Baden-Württemberg klimaneutral sein. Es soll also keine schädlichen Einflüsse aufs Klima mehr geben. Vielen Grünen geht das noch nicht weit genug. Der Landesvorsitzende der Grünen Jugend, Dennis Gedeck, kritisiert, dass die grün geführte Landesregierung schon ihre aktuellen Klimaschutzziele verfehlt.
Da tut das Land sich zu einfach machen, auf den Bund und auf Europa zu sehen und zu sagen, da muss mehr passieren, weil die Handlungsspielräume sind geringer als vielleicht auf Bundesebene. Aber es gibt sehr viel zu tun und da muss auch das Land sich an die eigene Nase fassen.
Die Grüne Jugend tritt unter anderem dafür ein, den Autoverkehr noch mehr zu verringern und Sanktionen festzusetzen, für den Fall, dass die Klimaziele im Land erneut verfehlt werden. Doch bevor sie morgen darüber diskutieren, wollen die Grünen heute weiter feiern. Am Abend steigt in Sindelfingen eine große Geburtstagsparty. An dem Ort, an dem die Grünen vor 40 Jahren ihren allerersten Landesverband gegründet haben.
Anno Knüttgen aus unserer Redaktion Landespolitik vom Parteitag der baden-württembergischen Grünen. Die seit Monaten dauernden Proteste gegen Klimawandel und für mehr Klimaschutz werden hauptsächlich von jungen Menschen getragen. Die junge Schwedin Greta Thunberg ist die Vorreiterin und das Symbol dafür. Einen Tag nach den weltweiten Protesten von Kabul bis Karlsruhe und von Sydney bis Stuttgart sind Thunberg und andere Aktivisten bei einem Klimagipfel der Vereinten Nationen, speziell für junge Leute. Aus New York berichtet darüber Antje Passenheim.
Are you ready for that?
Und ob sie es sind, die Delegierten des Jugendgipfels in den Seelen der Vereinten Nationen. Moderatorin Nadira Hira braucht Ihnen das nicht zweimal sagen. 700 junge Menschen aus aller Welt sind es. Klimaaktivisten, Unternehmer, Sportler oder Influencer. Allen ist eins gemein. Sie haben konkrete Ideen im Kampf gegen die Erderwärmung und wollen raus damit. Der Hausherr und UN-Generalsekretär hat bereits klargemacht, auf diesen Klimagipfeln wollen die Älteren die Stimme der Jungen hören.
And we'll just introduce our keynote listener, you all know him, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres.
Nicht als Hauptredner ist er hier, sondern als Haupthörer. Zumindest ein paar Minuten. Kurz ist auch der Auftritt der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Die 16-jährige Aktivistin hat einen erfolgreichen Tag hinter sich. Auch in New York haben am Freitag Zehntausende für das Klima demonstriert. Angeführt von Greta, die vor 3 Wochen mit einem Segelboot herkam.
We show that we are united and that we young people are unstoppable.
Wir haben gezeigt, dass wir vereint sind und dass wir junge Menschen unaufhaltbar sind. Viel mehr sagt sie nicht, will anderen nicht die Zeit rauben. Schließlich soll Greta am Montag beim Klimagipfel der Großen sprechen. Und unnötig geredet werden soll auf dem Gipfel möglichst nicht.
It is about supporting and showcasing and connecting.
Hier geht es um Unterstützung, um Präsentation, um Vernetzung, sagt Moderatorin Nadira Hira. Es gibt keinen Planeten B. Die jungen Aktivisten haben große Erwartungen, etwa Pia Yorks aus Halle an der Saale.
An den Jugendgipfel habe ich die Erwartung, dass sich Jugend weltweit vernetzt, dass wir zusammenkommen und das Wissen und die Ideen, die wir haben, zusammenbringen. Wir werden da ja auch in Arbeitsgruppen arbeiten zu bestimmten Themenbereichen, die der Jugendgipfel aufgestellt hat. Und da werden wir auch zusammen konkrete Lösungen entwerfen.
Und das nicht nur zum Spaß. Die besten Lösungen sollen die jungen Delegierten am Montag präsentieren, wenn 60 Staats- und Regierungschefs oder ihre Minister zum großen Klimagipfel starten. Aus Deutschland wird Kanzlerin Merkel dabei sein, begleitet von mehreren Ministern. US-Präsident Trump hat sich bereits entschuldigen lassen. Er muss am Montag auf einem Religionsgipfel sein. Aus New York, Antje Passenheim.
Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 18 Uhr und gleich 16 Minuten Themenwechsel. Seit 6 Jahren ist der ägyptische Staatschef General al-Sisi im Amt. 2013 stürzte er den islamistischen Präsidenten Mursi, der der radikalen Muslimbruderschaft nahestand. Seither regiert al-Sisi mit harter Hand. Er sieht sich als Garant von Sicherheit und Stabilität. Tausende Islamisten, Regierungsgegner und Aktivisten wurden inhaftiert und teilweise verurteilt. Die Unzufriedenheit mit al-Sisi dieses Regime wächst jedoch. Ein Grund sind steigende Preise. Tausende Ägypter sind jetzt gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Carsten Künter berichtet aus Kairo.
Es waren Szenen, die Ägypten seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Im Zentrum von Kairo und in mehreren anderen Städten waren gestern Abend Menschen auf der Straße, um gegen Präsident Abdel Fattah al-Sisi und die Regierung zu demonstrieren. Auf dem Tahrirplatz in der Hauptstadt dürften es ein paar hundert gewesen sein. In Sprechchören verlangten sie, dass der Präsident abtritt. Sag es, hab keine Angst, Sisi muss gehen, so dieser Ruf, den die meist jungen Leute anstimmten, im Wechsel mit dem einfachen Geh weg. Und auch der Ruf, der während der Zeit des Umbruchs 2011 geprägt wurde, war plötzlich wieder zu hören. Das Volk verlangt den Sturz des Regimes. Die Sicherheitskräfte hielten sich am Tahrirplatz zunächst zurück und setzten dann Tränengas ein. In den Morgenstunden lösten sie die Proteste schließlich auf. Auch in Alexandria am Mittelmeer, in Suez am Roten Meer und in Mansoura und in Mahalla el-Kubra im Nildelta kamen Menschen zu Straßenprotesten zusammen. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte Mohammed Ali, ein ägyptischer Bauunternehmer und Schauspieler, der in Spanien im selbstgewählten Exil lebt. In mehreren Videos, die er während der vergangenen Wochen ins Internet stellte, hatte Ali dem Präsidenten und der Armee Korruption vorgeworfen. Dabei stellte er sich selbst als Insider, als Whistleblower dar, legte aber keine Beweise für seine Anschuldigungen vor. Präsident al-Sisi wies die Vorwürfe als Lügen und Verleumdungen zurück. Offenbar traf Ali mit seinen Videos dennoch einen Nerv. Eine Reihe von Wirtschaftsreformen, die die Regierung während der vergangenen Jahre umgesetzt hat, hat gerade den Mittelstand und ärmere Menschen schwer getroffen. Laut der Statistikbehörde ist der Anteil der Ägypter, die jetzt an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, gestiegen. Gleichzeitig beklagen Menschenrechtsorganisationen, dass die Regierung jede Form von Kritik oder Opposition massiv unterdrücke. Die staatliche Repression sei so stark wie nie zuvor während der vergangenen Jahrzehnte. Auch wenn es insgesamt lediglich einige tausend Ägypter gewesen sein dürften, die gestern Abend auf die Straße gingen, die Tatsache, dass sich diese Menschen das überhaupt trauten, ist bemerkenswert. In Ägypten sind Kundgebungen ohne staatliche Genehmigung verboten. Ob weitere Demonstrationen folgen werden, weiß niemand. Die Aktivisten, die vor knapp 9 Jahren die Proteste gegen den damaligen Präsidenten Mubarak angeführt hatten, haben entweder das Land verlassen oder sitzen hinter Gittern. Unklar ist auch, wie die Regierung auf die Ereignisse reagieren wird. Präsident al-Sisi hält sich derzeit in New York auf, um an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Die staatlich gelenkten Medien in Ägypten ignorierten die Proteste zunächst. Carsten Küntop, Kairo.
Für die USA ist der Angriff per Drohne auf terroristische Ziele und auf das, was die Vereinigten Staaten dafür halten, zu einem der wichtigsten Mittel der globalen Kriegsführung geworden. Der Drohnenkrieg ist unverzichtbar. Unter dem früheren Präsidenten Bush führte er noch ein Schattendasein. Die Zahl der Drohneneinsätze hielt sich in Grenzen. Erst unter Barack Obama wurde sie massiv ausgeweitet. Die Drohneneinsätze sind höchst umstritten, weil bei ihnen auch unbeteiligte Zivilisten getötet werden. Mittlerweile führen sie wieder ein Schattendasein, allerdings einer anderen Art, wie Thorsten Teichmann aus Washington berichtet.
US-Präsident Trump spricht viel in Superlativen. So tönte Trump im Juli, er könne den Krieg in Afghanistan innerhalb einer Woche gewinnen.
I just don't want to kill 10 million people.
Aber ich will keine 10 Millionen Menschen umbringen. Ich habe Pläne für Afghanistan. Wenn ich es darauf anlegen würde, den Krieg zu gewinnen, würde Afghanistan von der Erdoberfläche verschwinden. Es wäre tatsächlich in 10 Tagen vorbei, aber ich möchte diesen Weg nicht einschlagen. Geht es dagegen um die tatsächlichen Opferzahlen bei Einsätzen des US-Militärs und der Geheimdienste, ist die US-Administration äußerst zurückhaltend. Im März hatte Präsident Trump zum Beispiel eine Richtlinie seines Vorgängers gestrichen. Die sah vor, dass das Weiße Haus jährlich einen Bericht veröffentlicht zu US-Kampfeinsätzen mit Drohnen in Pakistan, Jemen und Somalia, zusammen mit Informationen über getötete Frauen, Kinder und Männer. Die amerikanische Öffentlichkeit interessiert sich ohnehin wenig für die Konfliktgebiete. Für Dan Mahanty vom Zentrum für Zivilisten in Konflikten spielen solche Überlegungen aber keine Rolle, wie er in einem Telefoninterview von seinem Haus in Kansas aus erzählt.
The American public, whether or not they
unabhängig davon, ob Meinungsumfragen das hergeben, die amerikanische Öffentlichkeit will verstehen oder sollte verstehen, wo das US-Militär Krieg führt, wo die Regierung Krieg führt, mit welchem Zweck und zu welchen Kosten. Auf der Basis können sie politische Entscheidungen treffen. Das ist ein Prinzip unserer Demokratie. Werden Einsätze ohne ausreichende Kontrolle also zur Gefahr für Amerikas Demokratie? Die gezielte Tötung mutmaßlicher Terroristen durch US-Geheimdienste und das Militär lag zum Beispiel schon über der Präsidentschaft von Barack Obama wie ein Schatten. Der Präsident räumte Schwierigkeiten ein, so zum Beispiel im April 2016.
I think there's been in the past legitimate criticism.
Es gab berechtigte Kritik, dass der rechtliche Rahmen für Drohnenschläge nicht präzise genug ist. Und kein Zweifel, es wurden Zivilisten getötet, was nicht hätte passieren dürfen.
Civilians were killed that shouldn't have been.
Immerhin, Obama veröffentlichte Zahlen, unternahm am Ende seiner Amtszeit den Versuch, den Einsätzen einen rechtlichen und administrativen Rahmen zu geben. Die Trump-Administration kritisierte diese Regelung als Micromanagement und nahm einen Teil der Entscheidungen wieder zurück. Ohne Transparenz droht eine neue Eskalation, warnt Dan Mahanty bei einer Veranstaltung Anfang September in Washington.
I'm very concerned and I think everybody should watch for this. That there is a current that is running through the system right now.
Ich mache mir große Sorgen und jeder sollte darauf achten, dass es eine Strömung gibt, die eine Verbindung zieht zwischen der Intensität der Kämpfe, der Zahl der Opfer und der Dauer des Krieges. Also anders gesagt, Kämpfe härter, Kämpfe schneller und die Kriege werden kürzer. Dieses Konzept basiert auf einer Menge falscher Annahmen. Wir sollten aufmerksam sein.
So we should be watchful of that.
Je länger die Konflikte dauern und je weniger Informationen verfügbar sind, umso größer wird der Appetit auf eine einfach klingende Lösung. Die Drohung von Präsident Trump, er könne den Krieg in Afghanistan innerhalb weniger Tage gewinnen, mit verheerenden Folgen für das Land und die Bewohner, ist ein Beispiel dafür.
Der Bericht von Thorsten Teichmann und wir bleiben beim Thema, dem US-Drohnenkrieg und der Außenpolitik Donald Trumps. Viele amerikanische Politiker rangen vor einigen Tagen um Fassung, als herauskam, dass Trump tatsächlich die Absicht gehabt hatte, die afghanischen Taliban zu Verhandlungen nach Camp David, dem Landsitz des Präsidenten, einzuladen. Heraus kam es nur, weil Trump nach einem Anschlag in Afghanistan, bei dem ein US-Soldat ums Leben gekommen war, twitterte, er habe das Treffen in Camp David mit den Taliban abgesagt. Die seit einem Jahr dauernden Friedensgespräche mit den Taliban wurden daraufhin auch abgebrochen. Seither gab es mehrere verheerende Anschläge, die für die am kommenden Samstag stattfindenden Präsidentschaftswahlen in Afghanistan nichts Gutes erwarten lassen. Silke Dietrich zur Lage in Afghanistan.
Kurz bevor die Ernte für die Pinienkerne losging, hat der Gouverneur von Nangarhar im Osten von Afghanistan einen Brief erhalten. Geschrieben von einem Dorfältesten. Wir wollen rund 200 Leute anstellen, damit sie die Kerne schälen können. Das Geschäft mit Pinienkernen läuft gut. Bis zu 23.000 Tonnen werden mittlerweile jährlich in Afghanistan produziert. Rund 800 Millionen US-Dollar bringt der Export über einen Luftkorridor mit China ein. Aber in Nangarhar ist das Geschäft bedroht. Hier kämpfen die USA und die afghanischen Streitkräfte vor allem gegen den sogenannten Islamischen Staat. Auch mit Luftangriffen. Am Mittwochabend, als die Arbeiter gerade fertig waren, soll eine US-Drohne gefeuert haben. 30 Zivilisten seien dabei getötet worden, mehr als 40 wurden verletzt, sagen die Behörden aus der Provinz. Die Nachrichtenagentur Reuters hat nun in Nangarhar mit Anwohnern gesprochen. Dieser Angriff ist ein absolutes Desaster, sagt Kuda Trula. So viele Arbeiter haben mit ihrem Leben bezahlen müssen. Und es war ja nicht das erste Mal. Wir haben das in den letzten Jahren oft erleben müssen hier. Wir fordern von der afghanischen Regierung, dass die Täter vor Gericht gebracht werden. Die USA haben den Angriff bestätigt. Sie hätten Kämpfer des Islamischen Staates treffen wollen und dies auch getan. Es werde nun noch untersucht, ob es zu sogenannten kollateralen Schäden gekommen sei. Der amtierende Präsident in Afghanistan, Ashraf Ghani, ist gerade auf Wahlkampftour in Nangarhar unterwegs. Er will am Samstag in einer Woche wieder zum Präsidenten von Afghanistan gewählt werden und spricht den Opferfamilien sein Beileid aus. Ich trauere mit ihnen, sagt er. Nach den Wahlen wird es eine fundamentale Reform in allen Sicherheitseinheiten geben. Die Afghanen fragen sich allerdings, warum das nicht schon während seiner Amtszeit passiert ist. Daten der Vereinten Nationen zeigen, dass durch Luftangriffe im Jahr 2018 mindestens 400 Zivilisten getötet wurden. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres, so die UN, wurden mehr Zivilisten durch Luftangriffe der USA und andere militärische Einsätze der Regierungstruppen getötet, als durch Anschläge und Angriffe der Taliban.
Der Bericht von Silke Dittrich. Es wird zwar aktuell, es ist 18:27 Uhr. Jetzt unsere samstägliche Kolumne, heute mit Pascal Fournier.
SWR 2, 2 Minuten mit Pascal Fournier.
Wissen Sie was? Ich bin schrecklich nervös. Grund dafür ist ein Brief, den ich vorgestern in meinem Briefkasten hatte. Genau genommen 2 Briefe. Meine Frau hat auch einen bekommen. Wir sollen in der Stadt, in der wir wohnen, einen neuen Oberbürgermeister wählen. Es gibt nur einen Kandidaten, das macht es zugegeben ein bisschen einfacher, aber es lastet trotzdem zentnerschwer auf mir. Schauen Sie mal, vor 2 Wochen, da haben die Russen neue Regionalparlamente gewählt und jetzt weiß keiner, wie man aus dem Wahlergebnis genau die tiefe und unverbrüchliche Zuneigung des Volks zu seinem Präsidenten herauslesen soll. Im April haben die Spanier eine neue Regierung gewählt, wobei, vergessen Sie das, die Spanier haben gewählt. Und seit Dienstag ist klar, das werden sie im November nochmal tun müssen, weil aus dem, was sie da gewählt haben, beim besten Willen keine Regierung zu zimmern ist. Ähnlich in Israel. Auch dort mussten die Bürger am Dienstag schon zum 2. Mal in diesem Jahr ein Parlament wählen, weil, egal wie man die Ergebnisse vom April drehte und wendete, es wurde einfach nie ein mehrheitsfähiger Schuh daraus. Und was machen die Wähler? Wählen den gleichen Stiefel wieder zusammen. Neue Regierung? Pustekuchen. Und bei uns ist es ja auch nicht viel besser. Nehmen Sie nur mal die Wahlergebnisse von Sachsen und Brandenburg. In Brandenburg ist just seit heute jetzt mühsam eine Kenia-Koalition auf den Weg gebracht. In Sachsen schrauben sie immer noch an was Tragfähigem herum. Und in 4 Wochen wählt Thüringen. Ich ahne Fürchterliches. Also mal ganz ehrlich, so kann das mit der Demokratie auf Dauer aber nicht funktionieren, oder? Wenn keiner mehr darüber nachdenkt, ob man mit dem, was er oder sie wählt, hinterher auch was anfangen kann, wo soll denn das hinführen? In Artikel 21 des Grundgesetzes heißt es, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie wirken mit. Das schließt ja nun nicht aus, dass sich die Wähler auch ein bisschen Mühe geben, oder? Und was wählen, aus dem die Willensbildung des Volkes wenigstens grob erkennbar wird? Dass man damit was anfangen kann. Oder gehen Sie gerne wählen? So alle 6 Monate ein Sonntagnachmittag im Eimer? Eben, ich auch nicht. Und deswegen macht mich dieser Brief in meinem Briefkasten eben nervös. Wie gesagt, ein Kandidat ist eigentlich nicht so schwer. Aber wenn all die anderen jetzt Mist wählen, spanisch-israelische Verhältnisse direkt bei uns, ich möchte einfach nicht in einer Stadt leben, die unregierbar ist.